Diese fünf Intelligenzen, respektive vier der fünf Intelligenzen, die sind vor allem bei uns im Westen so noch nicht so ausgeprägt, wie sie vielleicht teilweise im Osten ausgeprägt sind. Und wenn eben die Welt komplexer wird, dann ist eben die Frage, inwiefern könnte ich diese Intelligenzen bei mir ausprägen, um komplexere Herausforderungen auf anderen Ebenen anzuschauen und eventuell dann eben auch auf andere Ideen zu kommen. Und das lässt sich tatsächlich trainieren und ausbilden.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Rudolf Bleicher und Martin Permatier. Rudolf begleitet seit mehr als 25 Jahren Unternehmer, Nachfolger und Führungsteams dabei, wirtschaftlichen Erfolg mit persönlicher Reife, Sinn und einer gesunden Unternehmenskultur zu verbinden. Dabei kombiniert er klassische Unternehmensführung mit moderner Organisationsentwicklung, Systemdenken und Bewusstseinsarbeit. Seine zentrale Überzeugung lautet: Die Qualität eines Unternehmens kann langfristig nicht höher sein als die Qualität des Bewusstseins, aus dem heraus es geführt wird. Im Gespräch mit Martin berichtet er über zentrale Wendepunkte in seiner Biografie, über erweiterte Perspektiven auf Wirtschaft im asiatischen Raum, über die fünf Intelligenzen als das Zentrum seines Führungs- und Transformationsmodells und darüber, wie persönliche Entwicklung und unternehmerische Verantwortung miteinander vereinbar werden können. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Rudolf Bleicher zu begrüßen. Hallo Rudolf.
Hallo Martin, ich grüße dich.
Rudolf, du bist Chefberater und so heißt auch dein Unternehmen. Wie wird man denn Chefberater?
Ja, solche Titel gehen ja nur über den Weg, dass man sich selbst dazu ernennt, zum Chefberater. Die Namensgebung hat zwei Gründe. Erstens, wir, und das ist in erster Linie meine Frau und ich, wir arbeiten nur mit den Inhabern von KMU-Unternehmen, circa 50 bis 500 Mitarbeitern. Und wir arbeiten nur mit den Chefs und mit dem engsten Führungskreis. Wir machen also keine Teamveranstaltung in dem Sinne, sondern wir arbeiten nur mit den Verantwortlichen, um denen dabei zu helfen, sich zu einem besseren Chef zu entwickeln. Und die zweite Linie ist, das hat dann mit unserem Thema heute zu tun, den Chef in sich selber zu finden. Den Business Guide, die innere Stimme, die die Leute gut durchs Business führt. Von daher hat es so diese Zweideutigkeit, wobei die zweite Interpretation so nicht kommuniziert wird.
Wahrscheinlich seid ihr am Gender gescheitert, ne? Chefinnen, Beraterinnen, das war dann das Doppelsternwort. Ich nehme mal an, deine Frau berät auch und ihr beratet auch wahrscheinlich Chefinnen. Ne?
Absolut, ja. Ja. Da haben wir sogar interessanterweise den schnelleren und tieferen Zugang, oder nicht interessanterweise, vielleicht logischerweise, weil wir eben mit unserem Beratungsansatz nicht nur die kognitive Seite bedienen, sondern eben auch andere Ebenen. Und da tut man sich tatsächlich bei Frauen viel leichter, über diese Ebene einzusteigen.
Mhm. Und du machst das ja auch, weil du sagst, viele Familienunternehmen, KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, weil du selber ja auch eine Unternehmervergangenheit hast.
Ja.
Also du kommst aus einer Unternehmerfamilie und hast sozusagen die Bürde oder das Glück gehabt, ein Unternehmen übernehmen zu dürfen.
Genau. Und genau in der Reihenfolge zuerst die Bürde und dann das Glück, getreu nach dem alten Motto, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und die Bürde hat sehr auf mir gelastet in der Phase der Übernahme. Und habe ich auch viele Höhen und vor allem auch Tiefen durchlebt. Aber jetzt im Nachgang kann man es dann wirklich als Glück auch erkennen, was das Leben so mit einem vorhat. Wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, dann kommt hinten meistens was Gescheites raus.
Genau, du hast dieses Unternehmen 15 Jahre geführt und dann auch skaliert, größer gemacht, hast du erzählt. Und dann ist aber bei dir eine Transformation entstanden. Vielleicht erzählst du ein bisschen von der Zeit.
Also ich habe das Unternehmen übernommen als ältester Sohn in der Familienlinie. Und diese Übernahme war mehr oder weniger unfreiwillig, nicht ausgesprochen, aber implizit. Weil damals und heute ist es auch noch so, gibt es ja immer noch so dieses Nachfolgerprinzip und dieses Verpflichtungsprinzip, wer führt denn das weiter, wer sorgt eventuell auch dafür, dass die Eltern wirtschaftlich versorgt sind, wer von den Kindern macht denn das. Und ich wollte das nie machen. Ich habe als kleines Kind auch immer schon unser Dorf, ich bin im Dorf aufgewachsen, ich habe den Flecken gehasst. Ich wollte da nie leben, aus irgendwelchen Gründen. Habe mich aber dann mit 18 dazu entschieden, ich wollte eigentlich Sozialpädagogik studieren, habe mich dann aber entschieden, auf eben diese vermeintliche Erwartung, die auf mir lag, das Unternehmen zu übernehmen. Und habe es dann mit viel Energie und Enthusiasmus auch weiterentwickelt, fast verachtfacht, also ein kleines Unternehmen von 1,8 Millionen auf 8 Millionen Umsatz in ein paar Jahren, mit viel Einsatz, mit viel Schulden machen, mit viel Energie und musste aber dann aufgrund von ein paar Fehlentscheidungen, musste ich das Unternehmen liquidieren. Und da war ich Mitte 30 und dann hat es mein Leben um 180 Grad auf den Kopf gestellt. Ich habe ganz viel dann an mir und in mir gearbeitet. Ich habe mich der ganzheitlichen Medizin gewidmet. Ich habe in Amerika eine Ausbildung gemacht zum Hypnosetherapeuten, weil ich selber in dieser Phase in meiner großen Lebenskrise über ein paar sehr wichtige hypnotische Interventionen eigentlich erstmal zu meinem wirklichen Ich gefunden habe. Und ich fand das dann alles mega spannend und irgendwann habe ich gesagt, also entweder ich bin einer der wenigen dummen Unternehmer, die es einfach nicht auf die Kette kriegen, oder es gibt noch mehrere Menschen, die in solchen Situationen sind und denen kann ich dann erzählen, wie ich da rausgekommen bin. Und das war so ein bisschen der Weg, der eben zu dieser Beratung geführt hat.
Ja, interessant. Ich habe ja auch 30 Jahre Unternehmertum hinter mir. Jetzt habe ich ja die Agentur Shortcut übergeben hier. Und ich habe auch eine Vergangenheit in Hypnose, das wusste ich gar nicht, haben wir im Vorgespräch gar nicht so gemacht, weil das war für mich auch ein Game Changer, einfach zu sehen, wie doch unsere Welt konstruiert ist in Bildern und umdeutbar und umbaubar ist, gerade die innere Welt.
Ja.
Und das ist interessant und da hattest du ja noch mehr Einflüsse und bist dann auch in Asien gewesen, ne?
Ja, ich und meine Frau, wir waren dann sehr lange und sehr viel in Asien, hauptsächlich in Singapur und Malaysia. Und hatten dort holistisches Management kennengelernt. Und das war dann für uns so the missing piece zu dem, was wir gemacht haben. Meine Frau kommt eben auch aus der BWL-Geschichte, aus dem Mittelstand. Und wir kannten natürlich bis zur damaligen Zeit eben die klassische BWL-Geschichte. Wie wird man als Unternehmer erfolgreich? Und das war für mich persönlich natürlich dann besonders schwierig, weil ich habe dann immer gesucht, warum war ich denn nicht erfolgreich? Oder warum war ich nur eine Zeit lang erfolgreich? Und dann bin ich natürlich in die Falle geraten, zu denken, gut, ich habe halt das, was man da so tut, nicht besonders gut gemacht oder falsch. Bis ich dann eben über den zweiten Weg herausgefunden habe, nee, viel besser hätte man es nicht machen können. es hat an ganz anderen Faktoren gelegen, warum das gescheitert ist. Und diese Faktoren, die haben sich eben hauptsächlich über diese Zeit in Asien herauskristallisiert, was denn diese Faktoren sind.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, ne? Du sagst Malaysia, Singapur, da klingelt es bei mir gar nicht, kenne ich nicht. Mhm. Was ist denn da etwas, was die sehen, was wir nicht sehen?
Also man muss das von der Geschichte her sehen. Was spannend in Malaysia und Singapur für uns zumindest war, ist, das ist natürlich eine sehr moderne Welt, ist eine sehr erfolgreiche Welt. Gut, vor 25 oder vor 30 Jahren war das bei uns auch noch nicht so bekannt. Man wusste, Singapur ist eine tolle Stadt, ist inzwischen natürlich nochmal ganz anders. Aber in der Zeit, wo wir unten waren oder als wir es kennengelernt hatten, da ist so diese moderne Welt eben auf die alten Traditionen gestoßen. Das heißt, Hinduismus, Taoismus, wenn man den Spiral Dynamics redet, würde man sagen, die orange Welt trifft dort auf die purpurne Welt. Wenn man es dann aus dem holistischen Blickwinkel betrachtet, würde man sagen, ja, könnte man so sehen. In Wahrheit sind aber da einige türkise Leute dabei. Und es sieht nur purpur aus. Also speziell ist Kuala Lumpur und Singapur, wir hatten eben dort das Glück gehabt, einige tolle Leute kennenzulernen und mit denen viel in diesem Businessbereich zu machen. Und dann ist es schon spannend, wenn man im Bankenviertel von Singapur auf der Chefetage hinter verschlossener Tür über Energien redet, über Intelligenzen redet, die außerhalb der kognitiven Intelligenz sich befinden, wenn man solche Projekte begleitet wie Marina Bay, sagt ja vielleicht was, das Wahrzeichen von Singapur. Diese drei Türme mit dem großen Pool obendrauf.
Ah, ja.
Mhm. Ein Riesenprojekt mit 4,3 Milliarden hat es damals gekostet. Die bauen übrigens die nächsten 2 Jahre nochmal an, auch nochmal in der Größenordnung 2 Milliarden. Und das ist schon spannend, wenn man dann mit den Investoren und mit der Regierung da über Dinge so ein bisschen philosophiert, wo die sagen, ach, das hätten wir einfach auch noch gern mit dabei und das sind wir auch ein bisschen so der Tradition geschuldet und lass uns doch unsere alten Dinge damit integrieren. Das hat dann nichts damit zu tun, dass das irgendwie eine alte, purpurne Welt noch ist, sondern das geht dann schon eher in die Richtung, wo die Leute sagen, nee, das betrachten wir aus einer türkisen Ebene heraus oder wie Lowinger das vielleicht sagen würde, das ist dann irgendwie E9.
Vielleicht müssen wir für die Hörerinnen nochmal unsere Insider-Sprache hier lüften. Also purpur würde man sagen, ja, wie würdest du es umgangssprachlich ausdrücken? Was wäre für dich purpur? Alte Tradition?
Sehr, sehr alte, genau. Sehr alte Tradition. Die Rituelle, die Zeit, wo die Menschheit so die Gemeinschaft entdeckt hat und in dieser Gemeinschaft alles, was sich die Gemeinschaft nicht erklären konnte, wurde in die Abteilung Götter verschoben. Also der Gott des Wassers, der Sonne und diesen Göttern muss man huldigen, damit das Glück kommt und man kann sich mit denen entweder verscherzen oder man kann sich da hier ein paar Credits aufbauen, je nachdem, wie groß das Lamm ist, das man opfert. Das sind so rituelle Geschichten aus der purpurnen Welt. Und wenn man eben dann die Entwicklung der Menschheitsgeschichte sich anschaut, gibt es in Spiral Dynamics eben diese Theorie zu sagen, die ganzen Entwicklungsebenen wiederholen sich dann auf höheren Ebenen. Und die höhere Ebene ist eben dadurch gekennzeichnet, dass man die Dinge integriert. Dein Ansatz oder euer Ansatz ist ja auch sehr stark Lowinger geprägt, wie ich das so aus deinen Büchern und aus deiner Arbeit heraus sehe. Und das Modell ist ja, sag ich mal, hat schon viele, viele Parallelen auch zu dieser Denkweise. Also die Ich-Entwicklung ist ja auch so an Stufen gekoppelt und jede höhere Stufe hat die niedere Stufe integriert.
Ja, ich rede ja weniger von Stufen, ne, weil das hört sich immer so linear an.
Ja.
Und gleichzeitig diese Integration oder das Umhüllen finde ich ganz wichtig. Ja, also dass man die Bedürfnisse von früheren Haltung, eben das Kollektivistische, könnte man sagen, das konformistisch-kollektivistische, was vielleicht bei uns in der Leistungskultur oder sagen wir mal in der individualisierten Kultur nicht mitgenommen worden ist, uns ja jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt und vielleicht auch da diese Lücke in unserer Erzählung ist, dass wir kein für die nächsten Schritte, sagen wir mal Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft eben noch kein gutes Narrativ haben, was uns als Kollektiv mitnimmt und als Individuum. Ich sage es immer so, dass die Zukunftserzählung der freien Ichs geborgen in einem Wir und so sehe ich, sagen wir mal, diese unerfüllten Bedürfnisse nach einem Wir sehen wir im Populismus, in der Regression, im Nationalismus, dass gesagt wird, Leute, wir gehen mit euch in diese Zukunft nicht. Nachhaltigkeit ist blöd, das interessiert uns alle nicht. Wir wollen ein Wir und was Fremdes muss raus. Das ist ja eher ein Symptom dafür, dass wir das Kollektive nicht gut eingebunden haben. Und da finde ich es interessant, dass in asiatischen Ländern auch aufgrund der Tradition das Kollektive natürlich stärker integriert ist, auch in der Moderne. Und das ist vielleicht das Spannende, ne?
Ja, und das hat sich eben dann für uns, hat sich der Kreis dann geschlossen über diese vielen Jahre in Asien, wo wir eben gesehen haben, in der Wirtschaft lassen sich noch ein paar Dinge hier integrieren oder müssen integriert werden, um eben diese gesellschaftliche Entwicklung auch gut vorantreiben zu können.
Mhm.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern ist es eben auch ein Auftrag von Unternehmern tatsächlich, hier die Gesellschaft ein Stück weit nach vorne zu bringen.
Ja.
Gibt ja viele Stimmen, die sagen, nee, Schnaps ist Schnaps und wie sagt man? Begriff hört man sich gar nicht ein, aber
ja, ich komme auch nicht
Arbeit
drauf.
Ist Arbeit und Schnaps ist Schnaps, Schnaps oder so ähnlich heißt die Geschichte. Und da ist eben die Frage, inwiefern gibt es eben den einen oder anderen Unternehmer, der sagt, ich sehe da einfach auch noch eine gesellschaftliche Aufgabe in meiner Tätigkeit, nicht nur eine wirtschaftlich maximierende. Und wir persönlich haben so den Eindruck, dass vor allem die neue Generation an Unternehmern, also die Jungen, dass es da einige mehr gibt, die sich das auf die Fahnen schreiben und sagen, ich möchte ein wertvolles Unternehmen, wirtschaftlich wertvoll, gesellschaftlich wertvoll.
Ja, das sehe ich auch. Das freie Ich braucht das soziale Wir. Ne? Also die Freiheit braucht ja immer einen Kontext. Und das ist vielleicht ja genau dieses Ringen im Westen, ja, bis hin zu Me First, ne? Wo jetzt ja gerade die Ultrapolarisierung des Individualismus mit all den Auswüchsen gerade inszeniert wird. Und da sehe ich auch so als so einen Aushandlungsprozess, ne? Wo man sagt, ja, okay, ist es das? Ne? Jeder für sich und maximal rausholen. Und da merken wir, nee, oder finde ich auch, sehe ich es genauso wie du, dass Unternehmerinnen natürlich da durchaus eine Schlüsselrolle spielen und gerade in Familienunternehmen, was ja auch so dein Fall ist oder auch dein Klientel, sehe ich ja auch diese Veränderung von Generation zu Generation. Ich glaube, in einem Buch habe ich es mal beschrieben, oft gibt es ja den Ersten, der macht irgendeine Erfindung, der gründet was, ja. Der Nächste macht's größer und macht's deutschlandweit, der Nächste macht's vielleicht international und der Nächste sagt dann so, jetzt mache ich's nachhaltig. Mhm. Also es durchaus kommt sowas vor, dass die auch in so eine Reifung gehen, vielleicht auch, weil sie einen eigenen Beitrag leisten wollen und sagen, ja du, international sind wir, viel geleistet haben wir, aber was ist jetzt eigentlich wertemäßig das, was noch fehlt, ne?
Absolut. Und das gibt auch ein bisschen Hoffnung, finde ich. Also wenn eben diese Entwicklung emergiert im Feld der Unternehmer, wenn da wirklich auch eine neue Werteebene sich irgendwie zeigt, wenn die sich rauskristallisiert und eben schon ein bisschen auf, vielleicht auch schon ein bisschen auf breiterer Front, also nicht nur als Einzel. Natürlich braucht es immer so diese Pioniere dann auch, aber wenn daraus natürlich solche Bewegungen entstehen, dann ist es eine hoffnungsvolle Geschichte.
Ja, und das ist auch meine Erfahrung. Man sagt ja so, früher war immer der Unternehmer der dicke Typ mit der Zigarre. Ne? Und ich habe jetzt mit Entrepreneur Organization und Co-Create und anderen ganz viel mit Unternehmernetzwerken zu tun. Ja. Und das hat ja damit gar nichts mehr zu tun, sondern das sind ja auch Leute, die wirklich gestalten wollen. Nicht alle, aber sehr viele.
Ja.
Und die diese Themen auch nach vorne treiben wollen. selbst sowas wie Kreislaufwirtschaft, ja, ist ja mittlerweile etwas, worüber geredet wird oder was in den Visionen drin steht oder wo auch Wege hin eingeschlagen werden, auch wenn man denken könnte, naja, man müsste sich mal beeilen, ne? Aber es ist zumindest im Bewusstsein drin, ne?
Absolut. Was für mich spannend war in den Begegnungen in Asien, war unter anderem, dass die Bedürfnispyramide, die wir ja so von Maslow kennen, und die Anthony Robbins hat sie noch ein bisschen modernisiert, sage ich mal, die haben wir in der Vedik wiedergefunden.
Mhm.
Im Hinduismus. Und die ist in ganz, ganz vielen Teilen ist die eigentlich gleich. Und es war dann spannend, für uns spannend zu sehen, dass man sagt, okay, diese Entwicklungspyramide scheint doch etwas zu sein, das schon über viele Jahrtausende eigentlich schon gekannt ist und in den alten Weisheiten auch entsprechend zelebriert wurde. Und eben in dieser vedischen Bedürfnispyramide, da gibt es einen so einen neuralgischen Punkt, und das ist die Stufe der Macht, die mittlere Stufe, die beginnt auch mit Sicherheit. Also die unterste Stufe ist die Sicherheit, dann kommt die Stufe der Sinnlichkeit, dann kommt die Stufe der Macht. Und die Vedik sagt dann, an der Stufe der Macht wird sich dann zeigen, wer sich weiterentwickeln möchte und wer eben in dieser Macht hängen bleibt. Und die interessante Geschichte ist, die nächste Stufe ist dann die Stufe der Liebe, ist aber noch nicht die höchste Stufe. Sondern nach der Liebe kommt dann die Stufe des Überflusses und danach kosmisches Bewusstsein. Also Ken Wilber würde sagen, eben egozentrisch, ethnozentrisch, weltzentrisch und dann kosmozentrisch, also wo eben das Bewusstsein dann sich so weit tatsächlich entwickelt, dass man in der Lage ist, eben auch tatsächlich ein kosmisches Bewusstsein aufzubauen, also alles in einem. Und als höchste Stufe kommt dann die Stufe der Einheit bei denen. Ist eine ganz spannende Geschichte. Also was für uns zu beobachten, dass diese Weisheiten dann doch schon ein paar Jährchen auf dem Puckel haben, genau.
Ja, ich glaube, wenn ich sag mal, die Sprache, ich mag ja die Sprache auch von Jane Lovinger, das ist ja ein bisschen nüchterner, ne, weil man natürlich mit solchen Begriffen sehr schnell in die Esoterik-Ecke gestellt wird, ne, und dann kommt man in die Esoterik-Falle Klappe zu. Aber ja, man kann es ja auch sagen, zunehmende Komplexitätsfähigkeit und Perspektivzunahme im Erkennen und Besprechbarmachen von Phänomenen, die an sich immer schon da waren.
Absolut. Ja,
und das eben, und das fand ich immer gut bei der Lovinger, dass es eben sich in Sprache zeigt, ja, und dass sprachlich Perspektiven eingenommen werden können, wo man früher sagt, was weiß ich, Umweltschutz schadet der Wirtschaft, sagt man plötzlich, nee, wir leben in einer vernetzten Welt und da könnten wir mal drauf achten. Das wäre auch für unseren, ich sag mal, allgemeinen Erfolg und Lebensqualität doch ganz sinnvoll, das zu tun. Und das ist ja an sich eine total banale Sache. Und gleichzeitig merken wir, wie wir uns mühen, solche Umdeutungsprozesse überhaupt reinzunehmen. Und da finde ich an deinem Ansatz sehr interessant, dass du das über 5 Intelligenzen beschreibst, wo du sagst, naja, wenn du nur eine Intelligenz nimmst, dann bist du einfach nicht komplexitätsfähiger, sondern du kannst mehr Intelligenzen, mehr Perspektiven einnehmen und damit auch komplexitätsfähiger werden. Beschreib doch mal ein bisschen deinen Ansatz zu 5 Intelligenzen und wie es dazu gekommen ist.
Also die 5 Intelligenzen, die sind tatsächlich aus dieser Asien-Erfahrung emergiert. Eigentlich erst in dem Moment, wo wir uns auch mit Systemtheorie beschäftigt haben.
Mhm.
Weil wir die Logik hinter der Systemtheorie absolut, die war bei uns absolut anschlussfähig. Und es gibt so eine zentrale Aussage in der Systemtheorie, die besagt, es gibt komplizierte Probleme und es gibt komplexe Probleme in Unternehmen. Und die komplizierten Probleme ist nur eine Frage des Intellekts und der Beschreibbarkeit, um die zu lösen.
Mhm.
Und das ist nachvollziehbar. Eine sehr komplizierte Maschine ist in dem Moment nicht mehr kompliziert, wo man alle Vorgänge so beschreibt, dass man die erlernen kann. Und dann wird kompliziert irgendwann mal einfach oder einfacher. Komplex hingegen lässt sich eben nicht voraussagen. Und bei der Komplexität kann man also nicht sagen, wenn ich jetzt links ein Problem habe und jetzt am Hebel A ziehe, dann kommt eben nicht Ergebnis A raus, sondern irgendein Ergebnis. Und das führt dann dazu, dass ich eventuell nochmal einen Hebel ziehen muss und nochmal einen Hebel. Das ist so ein bisschen das Naturell der Komplexität. Das heißt, wenn man es übersetzt, Komplexität lässt sich nicht mit Intelligenz oder nicht rein mit Intelligenz begegnen, sondern ich brauche andere Qualitäten. Und es gibt sicherlich noch mehr Intelligenzen, aber die fünf, die für uns am wichtigsten waren, neben der kognitiven Intelligenz, ist die emotionale Intelligenz. Und das ist, wenn man das ein bisschen definiert, oder wir haben es für uns definiert, die Fähigkeit, sich selbst und andere emotional wahrzunehmen, Beziehungen bewusst zu gestalten und dort eben auch zum Beispiel Vertrauen aufzubauen. Emotionale Intelligenz ist aber auch, seine eigenen Emotionen steuern zu können. Dann gibt's die Körperintelligenz, wir nennen das Body Intelligence. Und die Körperintelligenz, die steht vor allem im Taoismus auch dafür, also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, die Fähigkeit, Präsenz zu zeigen, eine Umsetzungsenergie, das geht nur über eine starke körperliche Präsenz auch, zumindest in diesem Bewusstsein, ich strahle etwas aus tatsächlich. Also nicht nur ich bin ein schlaues Köpfchen, sondern wenn man sich das vorstellt, so ein intelligenter Mensch, der eben auch die entsprechende Ausstrahlung hat. Und diese Ausstrahlung ist eben im Taoismus oder im Hinduismus oder im Yoga auch sehr stark natürlich mit physischen Energien verbunden. Also man redet da auch von Aura. Man sagt, wenn jemand ein Charisma hat, hat er ein anderes Energiefeld als jemand ohne Charisma. Da sind wir jetzt natürlich schon wieder ein bisschen so in der Ecke und sagt, ja, Aura und Ausstrahlung und Energie ist schon ein bisschen esoterisch. Kann man so sehen, meine Erfahrung ist eine ganz andere, eben aus auch eine körperliche Ausstrahlung, die spürt man tatsächlich. Und wir hatten einen Mentor, Yap Chin Hai in Kuala Lumpur, das war ein alter Schamane im Business-Umfeld, ein Mensch mit 78 Jahren und der war körperlich so fit und hatte so eine Ausstrahlung, das war wirklich von jungen Martial-Art-Kämpfer war es nicht möglich, diesen alten Mann, muss man schon sagen, der war älter, 78, in irgendeiner Art und Weise sich dem zu nähern. Der hat den körperlich wirklich dominiert. So, also das ist so diese körperliche Intelligenz. Dann gibt's die spirituelle Intelligenz und die spirituelle Intelligenz, die bezieht sich eben auf die Frage, wie stark kann man tatsächlich Spirit, also Sinn, Werte und sowas, wie stark kann man das fühlen, in die Welt bringen, in ein Unternehmen bringen? Wie ausgeprägt ist diese Intelligenz, so ein Feld zu schaffen, tatsächlich? Sind es Lippenbekenntnisse oder spürt man das einfach, wenn man dann im Unternehmen ist? Sagt, hier herrscht wirklich ein authentischer Geist von Punkt, Punkt, Punkt. Also hier sind wir auch schon ein bisschen im Bereich Purpose und sowas. Steht der Purpose auf dem Papier oder spürt man den tatsächlich? Und die letzte Intelligenz, die geht dann da ein bisschen so über, spürt man das? Das ist die sogenannte Feldintelligenz. Also wir zeigen das zumindest als Feldintelligenz. Woran erkennt man das? Das ist so die Menschen, die so den Riecher haben für die Dinge, für die unausgesprochenen Dinge, positiv wie negativ. Das sind die Menschen, die spüren die Chancen, die haben eine ganz feine Antenne auch für Spannungen, auch für Engpässe, die eventuell am Horizont auftreten, wo die anderen sagen, das ist alles noch wunderbar. Das sind Leute, die das System verstehen, das System auch spüren können und schon weit vor anderen entsprechende Interventionen eben dann auch tatsächlich vornehmen können. Und diese fünf Intelligenzen, respektive vier der fünf Intelligenzen, die sind vor allem bei uns im Westen so noch nicht so ausgeprägt, wie sie vielleicht teilweise im Osten ausgeprägt sind. Und wenn eben die Welt komplexer wird, dann ist eben die Frage, inwiefern könnte ich diese Intelligenzen bei mir ausprägen, um komplexere Herausforderungen auf anderen Ebenen anzuschauen und eventuell dann eben auch auf andere Ideen zu kommen. Und das lässt sich tatsächlich trainieren und ausbilden. Viel schon tatsächlich, wenn man sich nur mal so ein bisschen damit beschäftigt, Also sobald man den Fokus drauf richtet, scheint so eine innere Entwicklung von alleine irgendwie zu starten, wo das Leben sagt, dieses Instrument darfst du gerne auch noch auspacken.
Wir nennen es ein bisschen ähnlich, also wir sagen ja auch, klar, es gibt den Intellekt, den Sachverstand.
Ja.
Dann haben wir ja auch das Buch Fühlen geschrieben, die emotionale Intelligenz, der Beziehungsverstand oder das zweite Intelligenzsystem, würde ich so sagen. Ne?
Mhm.
Das dritte Intelligenzsystem, ja, das ist, vielleicht subsumiert das, was du da in dreien hast, dass wir nennen es Resonanzempfinden oder Resonanzintelligenz, dieses Spüren vom Feld oder
ja.
Und da geht es ja auch viel über den Körper. Ne? Und ich glaube, diese Phänomene kennt jeder. Du kommst in den Raum rein, wenn du weißt, boah, ist hier dicke Luft.
Ja.
Also die Intuition oder dieses Spüren von etwas kennen wir schon. Aber meist gehen wir ja drüber hinweg.
Absolut.
Und dann sagst du, ja, am Anfang, ich hatte schon so ein komisches Gefühl. Das wusste ich, dass das nichts wird. Ne?
Genau. Also ich glaube auch, dass da ganz viele Parallelen sind, wie du es sagst, bei euch unter diesem Begriff Resonanz. Wir teilen es nochmal in Feld- und Körperintelligenz.
Mhm.
Aber es geht tatsächlich darum, oder es kann darum gehen, sich mal bewusst zu machen, wie könnte ich denn solche Gefühle dann tatsächlich in einer modernen Sprache auch besprechbar machen.
Ja, ja.
Also wenn man in einer Konferenz sitzt oder mit Kunden oder vor einer schwierigen, komplexen Aufgabe und die Ratio kommt nicht weiter, dann könnte man sich da auch mal die Frage stellen, okay, jetzt haben wir alles, was man denken kann, haben wir jetzt gedacht und besprochen. Was fühlen wir denn zu der Situation? Und wie könnte man das Fühlen besprechbar machen, dass eventuell die rationalen Erkenntnisse oder Thesen da nochmal zusätzlich eine Perspektive kriegen?
Das finde ich jetzt total spannend. Da bin ich mal auf deine Erfahrung gespannt, weil wir ja auch jetzt den Ansatz der Energetik verfolgen, um genau in dieses Feld reinzugehen, die spannenden Spannungen,
ja,
die du eben intellektuell nicht auflösen kannst, ne? Außer du kannst immer wieder zuschütten, ja, wir wissen Bescheid, ne? Aber irgendwie merkst du so, nö, an sich sind wir unwissend,
ja,
und macht aber nichts, ne? Weil du hast ja noch mehr, ne? Und jetzt gibt es ja verschiedene Formen, das zu machen. Genau, Fühlen ist eine, Spüren, Aufstellungsarbeit, Hypnosetechniken. Es gibt ja verschiedene Dinge, wo ich jetzt gar nicht sagen würde, das ist so orakelmäßig dann die tiefere Wahrheit, sondern eher experimentell neue Möglichkeitsräume zu erschließen, um mit Spannung kreativer umzugehen. Es würde mich mal interessieren, was macht ihr denn da? Wenn ich mir vorstelle, seid zum KMU, die Sache ist ausdiskutiert, alle Meinungen sind am Tisch, man kommt zu nichts und sagt man, okay, zweite Runde, nächstes Intelligenzsystem. Ne?
Ja, also das ist eine spannende Frage und ich gebe da auch, ich glaube, ein paar spannende Antworten. Also erstens, was sich mit der Zeit wirklich etabliert hat, sind die Dinge, die du schon genannt hast. Man macht Aufstellungsarbeit, man arbeitet mit Bodenanker, man macht Tetralemma-Geschichten, wenn irgendetwas ist. Das hat sich inzwischen auch, zumindest bei unseren Kunden, schon ziemlich etabliert. Es gibt noch so ein paar Hardcore-Anwendungen, die man dann wirklich auch rituell herleitet. Aber das macht man natürlich wenig. Und die kommt spannenderweise auch aus der Hypnose-Ecke heraus. Also es gibt Hypnose-Coaching, wo wir auch mit Geschäftsführern bei dem einen oder anderen Problem tatsächlich über internes Erleben von Zuständen zu möglichen Antworten bringen. Da ist es jetzt dann wichtig, das kommt jetzt aus dem Taoismus und aus dem Hinduismus, da ist es wichtig, dass man geistig in andere Welten eintaucht. Und zwar in ein sehr archaisches Bewusstsein, von dem wir ausgehen, dass es in jedem von uns verankert ist. Also im Spiral Dynamics sagt man ja auch, dass die Evolution des Menschen sich ja in jeder Generation wiederholt und dann im Idealfall immer ein Stück weitergeht. Also ein kleines Kind geht erstmal durch die beige Phase im ersten Lebensjahr, da geht es nur ums Überleben. Was anderes interessiert er nicht. Habe ich genug zu essen, habe ich warm und wohne ich in der Gemeinschaft. Das Kind geht dann eben in diese mystische Phase, da wird erlebt, wie man Märchen dem Kind erzählt. Dann kommt das Kind in die Trotzphase, das ist so der rote Bereich, so das Heldentum, in die blaue Phase, in die orangene Phase. Das heißt, diese archetypischen Denk- und Bewusstseinsstufen sind in uns integriert. Und das ist jetzt wichtig, wenn man jetzt versucht, Blockaden zu lösen über hypnotische Interventionen, also mit klinischer Hypnose, wirklich sehr, sehr tief, wesentlich tiefer wie Alpha, dann ist es wichtig, dass man Bilder vorgibt, die mit der Realität nichts zu tun haben. Also da interveniert man ganz bewusst und sagt, so, und jetzt geh eben in ein früheres Leben zum Beispiel.
Mhm.
Oder mach jetzt eine Astralreise. Also man nimmt die Leute bewusst raus aus dem Verstand, dass der Verstand vollkommen irritiert ist, um wirklich an die tiefsten Bilder zu kommen. Und wenn man dann an diese tiefen Bilder kommt, dann kommen oftmals Erkenntnisse und Erlebnisse, die die Leute dann den Leuten wirklich hilft, aus ihren Blockaden herauszukommen.
Das vielleicht da mal einzuhaken, ja, weil ich kenne ja solche Interventionen. Und was ich so gelernt habe, ist immer möglichst wenig vorzugeben.
Mhm.
Also ich würde nie sowas machen, früheres Leben, Astralreise oder so, weil ich ja ein Konzept vorgebe, in dem vielleicht schon Framing drin ist. Sondern ich kann es ja auch offen lassen und sagen, stell dir vor, du gehst durch eine schöne Landschaft, ne? Beschreib mir diese Landschaft und dann erzählt jemand was.
Ja.
Weil ich sonst ja schon subtil Motive, Ursache, Wirkung und so weiter mit dazugebe. Und ich würde sagen, und das würde mich deine Meinung interessieren, weil ich habe immer so gelernt, gib nichts rein, sondern guck, dass alles von dem Klienten kommt und halte die Bilder so offen, dass du eben nicht schon sagst, und das war jetzt, also keine Bedeutung mit vorgibst. Ne?
Ja.
Aber vielleicht sind deine Erfahrungen auch kreativ mit Bedeutungsvorgaben. Ne?
Der Ansatz ist einfach erweitert. Also wenn ich jetzt an typisch klassische Erik'sche Schule denke, dann würde man genau das machen und sagen, öffne den Raum und schau, was kommt.
Genau.
Im Taoismus geht es eben noch ein bisschen weiter. Da nimmt man andere Ursachen an. Im Taoismus sagt man, jeder Mensch hat das immanente Bedürfnis nach der Verbindung mit was Größerem als er selbst. Das ist ein natürlicher Zustand, sagt der Taoismus. In alter spiritueller Sprache würde man sagen, die Verbindung zu seiner Seele kann man herstellen. Die Seele hat einen Seelenplan. Und wenn man das als Möglichkeit lässt, dann befragt man tatsächlich die Seele. Und die Seele befragt man, indem man durch ein paar Tore der Dämonen durchgeht. Jetzt muss man, und da sind wir jetzt wieder bei der Kommunikation, warum das die so wichtig ist. Jetzt muss man Folgendes wissen. Also in der Esoterik passiert unendlich viel Müll. Braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das Hauptproblem ist aber das, dass man nie betrachtet, dass die Kommunikation vor 2000 Jahren natürlich auf einem völlig anderen Niveau sein musste, um überhaupt Information zu transportieren. Was Lowinger zum Beispiel macht, ist natürlich enorm wichtig, oder auch alle, die in Neuzeit gehen, wir brauchen tatsächlich für die alten Dinge eine neue Sprache, eine zeitgenössische Sprache, um die anschlussfähig zu machen. Und wenn man in die Falle tappt und sich alte Weisheiten anschaut und die nicht übersetzt, wenn man sich nicht Gedanken machen könnte, wie würde man das vielleicht heute beschreiben, damit man überhaupt den Zugang findet, was die gemeint haben. Also wenn wir von Dämonen reden, dann sind das natürlich innere Bilder. Aber die Beschreibung, du hast ein Problem oder du hast einen Dämon, das verursacht in der Hypnose einen völlig anderen Zugang von der Tiefe her.
Okay.
Also wenn man mit jemandem arbeitet auf der Ebene und sagt, okay, jetzt gehst du mal davon aus, du bist vom Leben geschützt und geliebt und dein Holy Spirit wird dich nie verlassen. Und die Schätze im Leben liegen wie die Goldschätze im Atlantik immer an der tiefsten Stelle. Und jetzt machen wir die Reise durch die Dämonen, weil durch deine eigenen Dämonen, du bist einfach immer aufgehoben und so. Also wenn man die Menschen dann so begleitet, dann beginnt der Verstand irgendwann mal so loszulassen und tatsächlich zuzulassen, in diese Tiefe reinzugehen. Und da gibt's eben aus unserer Erfahrung dann nochmal ganz, ganz andere Ergebnisse, wie wenn man nur sagt, jetzt schau doch mal, und was könnte jetzt noch passieren und was würde eventuell dir da noch einfallen. Hat eine andere Tiefe. Muss man aber auch nicht jeden machen, sondern wirklich nur bei Dingen. Und das habe ich eben an mir selber erfahren. Nach meinem Zusammenbruch, in meinem wirtschaftlichen und persönlichen Zusammenbruch Mitte 30, ich war, es hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an, aber ich hatte tatsächlich noch eine Jeans und eine Plastiktüte. So, das war übrig geblieben aus meiner grandiosen Karriere als Unternehmer. Und dafür hatte ich natürlich jede Menge Selbstzweifel im Gepäck. Und ich habe dann eben über diese ganze Hypnose-Geschichte zum ersten Mal einen Zugang zu mir selber gefunden. Und es ging eben über solche Methoden ganz, ganz tief. Und ja, irgendwann kam ich eben an den Punkt, wo ich vor meinem Dämon stand. Und ein Teil der Intervention war eben, diesen Dämon Liebe zu schicken. Und der hat die Liebe nicht angenommen. Und dann hat der mir gearbeitet und hat dann gesagt, dann frage ich nochmal, wieso nimmt er die Liebe nicht an? Und der Dämon hat mir dann geantwortet, in meinem Kopf, erzähl doch nicht so ein Blödsinn, lieb dich doch erstmal selber und halt hier nicht die schlauen Reden, was ich hier alles integrieren soll, integriere es erstmal selber. Das war in diesem hypnotischen Zustand für mich so ein wirklichen Durchbruch, tatsächlich ein Durchbruch, wo ich das auch dann körperlich zum ersten Mal gespürt habe, was eigentlich ist, wenn man so die Liebe für sich selber entdeckt.
Mhm. Ja, ist interessant, weil genau wie du sagst, ich glaube, es ist so eine Frage, wie übersetze ich es und will ich den Verstand verwirren oder mitnehmen?
Ja.
Und deswegen bin ich ja so ein bisschen Freund von diesen intellektuell nachvollziehbaren Modellen, weil du das Mystische oder sagen wir mal das Emotionale, Unergründliche, was wir noch nicht kennen,
ja,
so erklären kannst, dass der Verstand sagt, okay, da komme ich mit. Und absolut, ich versuche ja solche Begriffe wie Seele, Dämon, Seelenplan oder so eher zu vermeiden,
ja,
weil ich doch gesehen habe, wenn, oder in meiner Erfahrung passiert dann manchmal, dass sie rational wieder übernommen werden. Und dann hast du plötzlich aus Dingen, die ja hypnotische Bilder öffnen sollten, die voll, ich sag mal, Ladung sind, und jeder, der mal solche Hypno-Coachings gemacht hat, weiß, wie schön und hilfreich das sein kann, genau vor solchen Gestalten zu stehen,
ja,
dass das dann wieder in so eine Sprache kommt, als wäre das echt.
Ja, das ist 100% die Gefahr, 100% die Gefahr. Aber was ich halt für mich erfahren habe, ist, wenn, und wir haben viel experimentiert, auch die letzten 30 Jahre, wenn ich mit meinem Verstand ein Commitment mache,
mhm,
und sage, pass auf, folgender Deal. Wir erleben es jetzt und versuchen es dann nachher intellektuell so zu formulieren, dass es besprechbar ist. Ist das ein Deal? Dann sagt mein Verstand immer, alles klar, super. Dann gehe ich jetzt einen Schritt zurück, dann erleben wir das und dann packen wir es aber in solche Formate, dass sie wirklich erstens nichts anstellen können, also dass es nicht falsch verstanden wird, und zweitens, dass es dann tatsächlich auch besprechbar wird, damit man daraus ein Werkzeug machen kann. Und mit meinem Verstand funktioniert der Deal immer ganz gut, so zu arbeiten. Ja,
ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja ähnlich wie Aufstellungsarbeit. Ja, und jeder, der mal, ja, eine Aufstellung gemacht hat, weiß, oh krass, ja, jetzt bin ich hier irgendwie der Opa von irgendjemand und ich merke total was, ne? Und jetzt gucke ich dahin und diese, es passiert was du dir vorher nicht vorstellen konntest.
Genau.
Ja, und dann wirkt es. Und dann will der Verstand eine Erklärung haben.
Genau. Und wenn er die kriegt, kann er es integrieren. Und da schließt sich ja der Kreis. Und das sollte ja auch der Sinn und der Zweck sein.
Ja, ja. Ich hatte ja auch Müller-Christ hier, der mehrfach Blindaufstellung forscht oder geforscht, mhm, hat an der Uni Bremen. Müller-Christ. Und das mache ich auch gerne mit Teilnehmern, um einfach mal so eine Erfahrung zu kommen, wo du nichts weißt, aber ein Erleben hast.
Ja.
Also du hast erst das Erleben, das ein Gefühl erzeugt, und dann die Erklärung.
Ja.
Und das, was ich interessant fand, dass er sagte, und das spricht vielleicht auch zu solchen Interventionen, die du vorschlägst, ist es sehr schwer, dem Verstand was Neues beizubringen. Weil der so dazu neigt, ein Closed System herzustellen. Aber du kannst Erfahrungen machen, die erstmal verwirren und dann überlegen, was war das? Und dann hast du neue Gedanken.
Absolut. Und gleichzeitig ist ja das auch was, wenn wir jetzt mal den Bogen wieder schlagen für die Unternehmen, die Intelligenz zu haben, das Systemunternehmen intelligent zu irritieren. Da haben wir das gleiche, genau, Phänomen. Das heißt, es geht ja nicht darum zu sagen, das ist jetzt so, das machen wir so, sondern die Frage ist, wie kann man diesen kollektiven Verstand Unternehmen so irritieren, dass neue Dinge anschlussfähig werden und ins System dann integriert werden.
Mhm. Und jetzt ist das eine Frage der Sprache, das hast du ja ein System, wo du sagst, 5 Intelligenzen und 4 Bereiche und 3 Wirkfelder, glaube ich.
Ja.
Wie reagieren dann so Leute, wenn sie sagen, 5 Intelligenzen, habe ich noch nie gehört? Oder sagst du, nee, irgendwie kennt man es ja schon, so, ja, so Sinn empfinden oder Charisma. Ja. Das ist ja was, was man irgendwie so wahrnimmt. Bei Feldintelligenz könnte ich mir schon sportlicher vorstellen, das zu vermitteln. Wie vermittelst du Feldintelligenz?
Also es hängt natürlich immer vom Kunde ab. Klassisch beginnt es bei uns und wir sind spezialisiert auf 1:1. Also wir machen keine, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wir machen jetzt keine Teamentwicklungen oder Ausbildung oder sowas, sondern wirklich 1:1. Und das ist natürlich so, die Leute, die kommen und die sagen, Herr Bleicher, der Herr Müller hat mich geschickt oder ich habe die Adresse vom Herrn Müller. Er hat gemeint, ich soll mit ihm mal reden, folgendes Problem. Da haben wir schon einen riesen Credit natürlich, weil die kommen schon mit einem riesen Vorschuss an Vertrauen. Und je nachdem, auf welcher Stufe sich der befindet, versuchen wir dann in der Kommunikation, den dort abzuholen, wo er steht. Und es geht dann in den meisten Fällen schon relativ schnell, bis wir zu denen sagen, so, das ist jetzt alles, was wir wissen. Was müssen wir denn jetzt tun, um an die Dinge ranzukommen, die wir noch nicht wissen? Oder wissen wir schon alles? Und dann sagt natürlich, ja, dann wissen wir natürlich nicht alles, weil wenn wir alles wüssten, hätten wir ja kein Problem, dann könnten wir ja die Lösung herbeiführen. Und dann appellieren wir einfach auch ein bisschen an den Mut der Leute und sagen, sie, lassen Sie uns noch mal ein paar Dinge probieren, die vielleicht ein bisschen völlig abgespaced sind. Und dann beginnen wir natürlich mit den Dingen, wie wir es jetzt schon gesprochen haben, eben vielleicht mit Aufstellung, auch vielleicht ein bisschen mit Karten. Vor 30 Jahren haben wir natürlich mit Tarotkarten gearbeitet. Heute sagt der Point of View etwas. Ganz tolle Coaching-Sets, das sind richtig moderne Bilder, ganz wunderbare Fotografien und dann steht nur noch ein Wort drauf und dann legt man, also wir kombinieren das zum Beispiel mit Aufstellungsarbeit. Und wir stellen dann Plätzchen auf, also nicht mit Menschen, weil wir arbeiten ja nur 1:1, wir machen keine großen Sessions, sondern wir haben eben unsere Symbole. Und dann kombinieren wir das mit Karten und sagen, okay, jetzt haben wir hier den Kunden oder ihren Betriebsleiter. Jetzt ziehen Sie mal eine Karte, was denn der von Ihnen hält. Und dann ziehen die Karten mit schönen Fotografien und dann springt natürlich die innere Intelligenz an, weißt? Und dann beginnen die zu interpretieren, dann beginnen die inneren Bilder und dann spüren die, dass manche Gedanken wahrer sind wie andere. Und da brauche ich dann natürlich, oder brauchen wir gar nicht mehr so viel tun und einfach sagen, lassen Sie es einfach mal zu, dass eventuell Ihr Körper weiß, ob das jetzt eher wahr ist oder eher eine Lüge oder eher eine Annahme. Und dann kommen die sehr stark in die Körperlichkeit rein und beginnen ihrem Körper mehr zu vertrauen. Und so nähern wir uns eben auch der Thematik mit den 5 Intelligenzen. Und wir sagen natürlich zu unseren Leuten, schauen Sie, es geht nicht darum, die absolute Wahrheit zu finden, es geht darum, Sie müssen Entscheidungen treffen jeden Tag. Wenn Ihr Entscheidungsverhältnis im Moment 50-50 ist, ist es schwierig. Wenn Sie mal so 70-30 erreichen oder 80-20 die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann sind Sie doch mehr als auf dem Goldweg. 20% falsche Entscheidungen können Sie dann gut. Aber wenn Sie mal so eine Erfolgsquote haben von 70-80%, und so kommen die Menschen dann relativ schnell in neue Denkmuster rein, in neue Akzeptanzen. Es gibt vielleicht in mir noch irgendetwas, das ich im Moment noch gar nicht als Ressource entdeckt habe. Und dann finden die auch Spaß an solchen Dingen. Immer in Kombination, die erst denken und wenn fertig gedacht ist, dann nochmal was dazu, nicht umgekehrt. Und mit dieser Prämisse fahren die natürlich gut, haben dann neue Perspektiven auf ihr Unternehmen, auf ihre Familie, kriegen neue Erfolge. Dann passieren manchmal natürlich auch ein paar Dinge, wo die sagen, ganz ehrlich, jetzt an dem Kunden mache ich schon 5 Jahre, habe noch nie einen Auftrag gekriegt, jetzt habe ich eine Aufstellung gemacht und jetzt rufe ich den an und der sagt, ich wollte sie eh schon anrufen, jetzt, wieso tun sich solche Türen auf? Und da sagen wir natürlich dann immer, wir wissen es auch nicht, aber egal, nimm's mit. Es hat genutzt. Und
ja, das ist ja für mich, das würde mich auch deine Erfahrung interessieren, es ist ja so beides. Ich kenne das ja auch, du machst verdeckte Bodenanker, auf einem steht ja, auf einem nein, um es jetzt einfach zu halten. Ja, die Leute stellen sich drauf und sagen, ja, hier ist Kraft, da gehe ich hin. Ja. Im Nachhinein, und dann ist eine Entscheidung da. Ne?
Ja.
Im Nachhinein war das nicht immer, ich sag mal in Anführungsstrichen, die richtige oder auch nicht das, was passiert ist, aber für den Moment hat es gereicht für den nächsten Schritt.
Ja.
Also man zapft da ja keine, in meiner Erfahrung, keine sozusagen Orakel, ist kein Orakel, Aufstellung ist kein Orakel, sondern einfach nur ein Perspektivenexperiment, was dir in dem Moment hilft, mit einer Perspektive ja oder nein in Resonanz zu gehen und zu sagen, ja, da sage ich jetzt mal ja. Und nachher stellst du fest, nee, war doch nicht. Ist aber egal, weil es dir geholfen hat, die vorhandene Resonanz in dem Moment zu verstärken. Und dann gibt es natürlich auch diese Miracle Things, ja, wo du sagst, genau, habe ich doch gewusst, ja. Wo ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil ich denke, oh, das war ganz schön deterministisch. Ja. Ja, als wäre da was vorgeschrieben, was man dann sozusagen abruft oder abfragt. Kann, ja. Ja, und dann denke ich so, oh nee, das ist so. In Langfriststudien könnte ich das nicht bestätigen, weil ich schon viele Leute gesehen habe, die sehr von was überzeugt waren, was sie irgendwie durch solche Methoden erforscht haben, was dann nicht unbedingt eintritt. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Ja, ist das, was findet man da Wahrheit oder einfach nur experimentiert man mit Richtungen?
Das ist die Frage, die mich schon 30 Jahre begleitet. Ich habe da mal drüber gesprochen mit einer sehr spannenden Mentorin aus Indien, eine Geschäftsfrau, die gleichzeitig Schamanin war. Die haben wir in Kuala Lumpur kennengelernt. Und die hat insgesamt, weltweit hatte sie 3 Firmen, Gesamtumsatz von 1,4 Milliarden Dollar. Also eine Business Lady durch und durch, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben ganz in der Spiritualität versunken. Und das war immer interessant, so ein bisschen mit ihr zu philosophieren. Und da gibt es ein paar so Kernaussagen. Die erste Kernaussage ist die, der Weg materialisiert sich beim Gehen. So, und das würde jetzt bedeuten, es kommt nicht drauf an, welche Entscheidung du triffst. Es kommt drauf an, mit welcher Intensität du die triffst. Also im Nachhinein zu sagen, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, das ist eine Blickweise. Die andere Blickweise wäre, ich habe die Entscheidung so kraftvoll getroffen, dass sie in die Realität gekommen ist. Von daher, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, bei so einer Aufstellungsarbeit, so ich stelle mich dort und dort auf, was macht dieser Moment im Moment mit mir dann, wenn ich zu dieser Entscheidung komme? Und ist dann die Überzeugung und die Kraft und die Energie so hoch, dass sich der Weg tatsächlich zeigt? Wäre eine Möglichkeit, also ich befrage nicht die Zukunft oder das Miracle, was ist der richtige Weg, sondern die Frage ist, wie viel Energie nehme ich für die Entscheidung mit und entsteht dann das Ergebnis aus dieser Energie heraus. Und das Zweite, was mir mit ihr sehr im Gedächtnis geblieben ist, ich habe sie einmal gefragt, ich habe gesagt, was ist denn der Sinn des Lebens? Und sie hat dann zu mir gesagt, der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Und ich sagte, ja, okay, und wie gebe ich dem Leben, wie sorge ich dafür, dass ich dem Leben einen Sinn gebe? Und dann hat sie gesagt, du kannst dem Leben nicht keinen Sinn geben. Es gibt nur 3 Wege, den Sinn im Leben zu leben. Das erste ist, du lebst einfach dein Leben. Es ist Sinn genug, hier zu sein. Das ist bereits Sinn des Lebens, das Leben zu verkörpern. Das ist das erste Karma. Einfach leben. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann leb. Das zweite ist, du kannst dein Karma transformieren. Das heißt, du lebst dein Leben, du stößt auf die Widerstände und du transformierst diese Widerstände. Und somit gibst du deinem Leben Sinn, indem du lernst. Und da hat sie auf mich gesagt, das ist anscheinend dein Karma. Weil sie hat meine Lebensgeschichte gekannt. Sagt, schau auf dein Leben, was ist in deinem Leben passiert und welche Erkenntnis hast du daraus gezogen? Was hast du dem Leben an Erkenntnissen abgerungen? Und der dritte und der Königsweg ist, sein Karma zu erkennen. Und das immer in der intellektuellen Ebene. Das heißt, das ist eigentlich der Königsweg in ihrer Definition. Aber sie sagt, im Leben ist es egal, auf welche Weise du das Leben mit Sinn erfüllst, über Sein, über Erfahrung oder über Erkenntnis. Aber es ist völlig egal, weil allein über dein Leben gibst du dem Leben Sinn. Du verkörperst das Leben. Und das hat mich auf einer Ebene ziemlich berührt. Für mich war es auch stimmig, zu sagen, ja, es gibt eben die 3 Möglichkeiten und manchmal macht man so, manchmal macht man so.
Hier bin ich wieder mit Begriff Karma, da werde ich auch mal so ein bisschen okay, ne?
Ja. Ja, aber es ist nur die Begrifflichkeit. Es geht ja,
eben, mhm. Genau. Man kann da Unterschiedsgründe verstehen, aber weil er ja oft verzweckhaftet wird.
Absolut.
Genau, und das ist ja das Dilemma vielleicht an solchen Begriffen, die ja vielleicht aus ganz anderen Kontexten auch entstanden sind und dann in unser westliches Ursache-Wirkungsding reingekommen sind, ne? Und dadurch dann wahrscheinlich auch so einen gewissen Widerstand erzeugen, ne? Den die vielleicht in asiatischen Kulturen gar nicht haben, weil sie es gar nicht so ursache-wirkungsmäßig denken.
Absolut. Und das ist eben auch wieder aufgefordert, wirklich auch die Kommunikation auf ein neues Niveau zu bringen. Mhm. Und nicht einfach Worte stehen zu lassen und mit denen zu arbeiten, sondern zu sagen, okay, wie könnt ihr jetzt diese Beschreibung eines Zustandes in eine Kommunikation kommen, die jetzt für uns Sinn macht?
Du sprichst ja auch so von der Ausbildung oder sagen wir mal der Kontaktaufnahme mit etwas in uns, dem inneren CEO.
Ja.
Also der innere Chef, ich frage ja auch ganz gerne, wenn du eine Ausschreibung machen würdest, wen würdest du gerne anstellen in dir als Chef oder Chefin? Und hast du gerade den richtigen angestellt oder bist du unzufrieden mit deinem Chef oder Chefin? aber wie verstehst du das Konzept von innerem CEO?
Also es geht schon ein bisschen in die Richtung, wie ich das vorhin gesagt habe. Ich spüre in mir persönlich, und das ist natürlich eine ganz persönliche Geschichte, schon auch das Bedürfnis nach der Verbindung zu etwas in mir, wo ich den Eindruck davon habe, da werde ich irgendwie geführt.
Mhm.
Und das benennen wir dann eben auch als innere CEO. Also dort, wo Lösungen herkommen, aus mir jetzt, und ich glaube, diese Ressource hat jeder, wo Lösungen herkommen, wo man sagt, wo kommt denn das jetzt her? Also aus dem Kopf kann das nicht kommen. Und trotzdem kommt es aus mir. Also gibt's noch irgendeinen Teil in mir, den ich noch nicht gut genug kenne, der vielleicht auch nur in Notsituationen da ist? Und diesen Teil entdeckt man typischerweise nur entweder über viele, viele Jahre Meditation, Yoga-Techniken, was auch immer, oder eben über auch schicksalhafte Ereignisse im Leben.
Mhm.
Und es gab in unserem Leben, neben der Geschichte mit dem Unternehmen, das dann schlussendlich aufgegeben werden musste, gab es noch weitaus schicksalhaftere Begegnungen, die möchte ich jetzt aber gar nicht thematisieren. Aber aus diesen Erlebnissen raus gibt es dann eben manchmal Momente, wo man sagt, es ist einfach praktisch, absolut praktisch, irgendwann mal an irgendeine Art von Gott zu glauben. Nicht, weil es besonders philosophisch ist, sondern weil es einfach praktisch ist, weil es einfach schlauer ist, als es nicht zu tun, weil man andere Ergebnisse erzielt. Mhm. Und dieses Konstrukt kann man benutzen, ohne sich dem zu verschreiben. Also ohne sich einer Religion zu verschreiben, ist meine Erfahrung, kann man trotzdem sagen, ich gehe einfach davon aus, da gibt es irgendwas. Und seit ich davon ausgehe, ziehe ich die besseren Ergebnisse. Von daher rein rationale Entscheidung, ich glaube lieber an Gott, das ist irgendwie besser. Das bringt bessere Ergebnisse. Und zwar genau in den Momenten, wo es eben drauf ankommt. Nicht jeden Tag, aber, und das ist dann vollkommen okay, in solchen schwierigen Momenten zu sagen, glaub, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist.
Es ist ja natürlich eine große, große Frage, ne? Das Spannende ist ja, wenn du systemtheoretisch jetzt denkst, wer entscheidet, was stimmig ist und was nicht stimmig ist in mir, ja. Genau in diesen Spannungsmomenten. Ja, wo du sagst, Krise, Mensch, sagst du, okay, das ist jetzt, und das wäre interessant, ist es für dich ein Gott, der außerhalb von dir ist, der zu dir spricht und sagst, Rudolf, geh rechts. Und du siehst ein Zeichen, ein rotes Auto war rechts und dein Rot ist deine Lieblingsfarbe, deswegen weißt du, da geht's lang, ne? Also es wäre wieder so dieses Zeichenhafte oder auch den Plan folgen, was ja irgendwie auch so das Leben ist ein Skript oder so hat, was ja auch manchmal Karma so dranhängt. Oder sagst du, nee, vielleicht brauche ich diese Art von externem Bild gar nicht, ja, oder auch der Plan, der erfüllt werden muss. Das ist ja so ein christliches Urkonzept, ne?
Ja.
Da ist jemand, der kontrolliert das und du musst aber die Zeichen richtig lesen, ne? Und dann folgst du dem richtigen Plan. Oder es ist eine Fähigkeit in dir selbst, die eben in Resonanz gehen kann. Und das ist sehr interessant. Was erlebst du als kohärent, was als nicht kohärent? Ja? Wie entscheidest du eigentlich in Spannung Und wie kommt es dann zu etwas, wo du sagst, nee, so ist stimmiger? Mhm. Also wie würdest du das sagen? Ist das irgendwie eine Fähigkeit in uns oder ist das ein Erkennen von einer äußeren Autorität? Was wäre da so dein Gottesbegriff?
Also für mich ist es klar, für mich ist es eine innere Geschichte. Mhm. Aber auch aus dem Bild raus, weil ich sage, wenn ich ganzheitlich denke, dann ist es so, dann bin ich ja ein Teil von Gott. Also wenn Gott alles ist, dann bin ich ein Teil von Gott. Folglich muss es in mir sein und dann ist innen außen verwischt. So, wenn jetzt jemand auf der im Spiral Dynamics so blauen, orangen oder grünen Ebene vorzugsweise ist, dann hat er ein anderes Gottesbild und auch einen anderen Zugang zu Gott. Also wenn jemand im Blau ist, dann ist für ihn eine Gotteserfahrung nur, also jetzt ein bisschen übertrieben, nur in Not möglich, mit 3 Liter Wasser bereits im Kanister abgefüllt und 5-mal den Rosenkranz durch.
Meine Tante, die war da.
Genau. Und das Spannende ist aber, dass es tatsächlich auch dieses Ritual auf der Ebene braucht, um den Zugang zu kriegen, ist meine Erfahrung. Also es braucht diese Kommunikation, verbal und nonverbal, auf dieser Stufe, um zu einem ähnlichen Resultat zu kommen. Was bei mir die andere Geschichte ist, der Zugang zu, wenn wir das so sagen, zur eigenen Göttlichkeit, ist in meinem Weltbild, geht immer übers Unterbewusstsein. Mhm. Also über diese meditativen, hypnotischen Zustände. Und diesen Zustand übers Unterbewusstsein kriege ich nur, wenn die Sprache auch relativ bindlich ist. Mhm. Und das hängt mit dem Bild zusammen, das wir haben eben von der Kommunikation über dieses innere Kind. Jetzt kommen wir natürlich in Modelle rein, aber in unserem Modell ist es so, es gibt ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein, dann gibt es ein Selbst und ein Ego und es gibt ein höheres Selbst. Und die Frage ist, wer hat denn Zugriff im Moment auf das Bewusstsein, das Ego oder das Selbst? So, die meiste Zeit hat es das Ego, was auch Sinn macht, weil 24 Stunden am Tag bewusst zu sein, wäre viel zu anstrengend. Das gibt so viele Dinge, die automatisch ablaufen sollen. Und dann soll das Ego auch das machen. Den Zugang zum höheren Selbst, zu Gott, zum Universum, zu was auch immer, den gibt's aber nur über das Unterbewusstsein. Den gibt's nicht über einen direkten Draht. Und diese Theorie stammt aus unserem Erleben daraus, wir haben mal eine Zeit lang viel gearbeitet im Coaching- und Hypnosebereich mit Menschen mit Nahtodeserfahrung. Und viele von diesen Menschen, die waren dann bei uns im Coaching, weil die gesagt haben, ich habe meine Seelenheimat erlebt in diesem Nahtodeserlebnis. Und ich bin jetzt wieder zurückgekommen ins Leben und jetzt kann ich hier nicht mehr glücklich sein. Weil ich habe dort so viel Liebe erlebt. Das heißt, diese Sehnsucht nach Zuhause, haben sie das beschrieben, die werden wir nicht mehr los. Mhm. Und das war für uns dann die Erklärung zu sagen, es macht gar keinen Sinn, einen direkten Zugang zu Gott oder zu deinem höheren Selbst zu haben, weil das ist so groß, das würdest du als Mensch gar nicht aushalten. Von daher ist dieser Zugang nur über diesen Filter Unterbewusstsein sinnvoll. Und dieser Filter Unterbewusstsein hat aber das Problem, das ist eine sehr kindliche Sprache. Mhm. Von daher ist es bei uns so, dass wir sagen, den Zugang zu unserer inneren Wahrheit ist ganz viel über kindliche Sprache, auch über Bilder natürlich und sowas. Und diese Impulse nehmen wir dann raus und die werden dann mit der kognitiven Intelligenz so für uns selber nochmal auf Erwachsenenebene so kommuniziert, dass sie anschlussfähig ist fürs tägliche Leben. Aber die Quelle selber ist göttlich. Also Gott kommt jetzt nicht und sagt, also, lieber Rudolf, hohe Zeit für ein Mitarbeitergespräch. Wir sollten mal das letzte Quartal überprüfen und ich hätte noch ein paar Anmerkungen. So funktioniert es in der Regel nicht.
Ja, ja, wir haben ja schon vorhin geflaxt, ne, wie Jesus seine Tischlerei wohl geführt hat.
Ne? Genau.
Ob der auch Jahresgespräche gemacht hat. Ne?
Genau, genau.
Das ist zu wenig dokumentiert. Es gibt ja dieses schöne Buch Gott 9.0, wo man ja diese Gottkonzepte je nach Haltung, wie stelle ich mir das vor, also formuliert, fand ich ganz interessant. Ne?
Ja,
und absolut. Unser Modell, das mit den 6 Haltungen, hört ja da auf, wo es transpersonal wird. Also da, wo du halt erstmal erkennst, okay, ich habe ein Ich, ich konstruiere mein Ich und dann habe ich ein stabiles Ich, meine Eigenbestimmung, ja, ich bin Macher, kann tun, kann machen. Dann merkst du, ach nee, ich bin ja viele, ich bin ja rollengebundene Teilpersönlichkeiten. Und dann beginnt ja etwas, was man Konstruktbewusstsein nennt, dass du erkennst, ich finde in Sprache statt. Ich bestehe aus Selbstgeschichten. Und an sich sind diese Selbstgeschichten ja schon alles Abstraktion und Vereinfachung von Erleben. Und dann kommt ja das Transpersonale, wo man sagt, die Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, wird aufgegeben. Hört sich mal herrlich an, die Formulierung. Ich glaube, von Thomas Binder ist die. Und ich denke mal, okay, wer bin ich denn, wenn ich kein Ich konstruiere? Ne? Sagen wir, dann bist du der Selbst, der leere Raum, in dem die Ichs stattfinden. Ja, in dem Sprache erscheint. Und dann gibt's ja diesen Zustand, wo du vor der Sprache bist. Also wo du in Weltkontakt bist, bevor du sie belabelt, besprochen, belabert hast. Na ja, das ist so, das Grün, das Rechts, das Links. Die meisten Menschen haben ja durchaus Referenzerlebnisse von dem. Und sei es jetzt Nahtod, kenne ich jetzt so persönlich nicht, aber ich kenne Leute, die es haben und dann eben von dieser Schönheit und Kraft der Liebe erzählen. Aber es gibt ja andere Hyperventilation oder andere Spirenzien über Meditation und so, die man so machen kann, wo das ja auch entstehen kann. Ne? Also dieses Eingebundensein in Lebenskraft, ja, die eben noch vor der Sprache da ist. Und das finde ich interessant. Viele Leute sagen so, ja, irgendwie solche Leuchtturmomente kenne ich, ne? Aber die entziehen sich ja so ein bisschen der Sprache, ne? Deswegen finde ich interessant, dass du sagst, ja okay, dann geht ihr mit einfacher Sprache daran, damit es wahrscheinlich nicht intellektualisiert wird.
Absolut, ja, genau. Aber in dem Zusammenhang habe ich dann mal eine Frage an dich. Wenn du sagst, unser Modell, also euer Modell, hört ja genau an der Stelle dann auf, dann ist die Frage, wenn du in dem Zustand bist, bevor die Kommunikation kommt, wenn du in diesem Raum bist, gibt es in dir eine Sehnsucht, einen Raum hinter diesem Raum zu vermuten oder gibt es das nicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich es Raum hinter den Raum nennen würde. Das Bild mit dem, und wir schreiben ja gerade ein Buch, wo wir auch auf diese anderen beiden Sphären eingehen, oder sagen wir mal, in dem Fall sind es noch zwei, die beiden transpersonalen Haltungen.
Ja.
Und das Wort, was wir so gefunden haben für das systemisch Autonome, also diesen Zustand, wo du so merkst, oh Gott, ja, ich bestehe aus Konstrukten. Und das Feld, in dem du bist, sozusagen das Resonanzfeld, ist die Angestimmtheit. So ein bisschen sind wir da drauf gekommen von Martin Heidegger, der so sagte, ja, der Mensch hat so eine Grunddisposition, er ist immer in Sorge. So, oh, kann ich was essen, kann ich was tun? Also das innere Grundrauschen deines Biografiekörpers, ja, der halt so rumredet. Ich muss jetzt was trinken, ich will dies, ich will das. Und dann sagt er, und er hat immer Schuld, das ist auch so ein menschliches Ding, weil du sagst, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Hätte ich nicht das sagen sollen oder dies und das? Und das hört nicht auf. Ne? Und er ist immer in Stimmung. Und das fand ich interessant. Ah ja, es gibt kein Sein ohne Stimmung. Du kannst nicht sagen, nee, ich habe im Moment keine Stimmung. Du bist irgendwie gestimmt. Und dann sind wir zu dem Begriff gekommen, das Leben stimmt dich an. Auf irgendeine Weise bist du vom Leben angestimmt, weil Weltbegegnung erzeugt eine Resonanz in dir. Und sei sie auch, ich merke nichts. Ja, okay, dann bist du gerade angestimmt von, ich merke nichts oder so. Aber dann ist das ja auch etwas. Etwas, das Weltbegegnung immer eine Stimmung erzeugt und immer eine Anstimmung. Und was ich daran interessant finde, weil dich das ja in die Position eines Empfängers bringt. Du wirst Weltempfänger. So, ne? Und dann merkst du so, ah, okay, das eine ist, mich als Weltempfänger zu erleben und das andere ist, mein Gequatsche dann zu erleben. Und meine Gefühle, die daraus entstehen und die sich dann anfangen zu konstruieren, weil du das Welterleben ja irgendwie sinnhaft in Kohärenz bringen willst. So dass du irgendwie das so als sinnvoll empfinden kannst, was da so vor dir ist. Na, mit all den Abstrusitäten, die da so erscheinen. Und insofern weiß ich gar nicht, ob es ein Raum ist oder der Verzicht auf einen Raum, weil du ja dann im Jetzt stehst, wo es halt passiert. Na, und es wird dann raumloser. Und gleichzeitig, und das ist ja das Paradox, an sich gibt es keinen Raum mehr im Jetzt und gleichzeitig ist dieser Raum gigantisch. Ja. Anything goes. Ne? Und diese, ja, man nennt das ja dann ozeanische Entgrenzung, ja, der Tropfen im Ozean, gibt es ja schöne Sprachbilder in der Poesie, kannst du Rilke lesen.
Ja.
Und gleichzeitig merkst du so, ja, so richtig kriegst du es dann sprachlich doch nicht hin.
Ja.
Und gleichzeitig ist es ja so ein Normalzustand, und das fand ich auch so interessant, was du so beschrieben hast, dass Leute dann davon sprechen, zu Hause zu sein.
Ja.
Wo du denkst, da war ich noch nie und ja, das soll jetzt zu Hause sein, eine Nahtoderfahrung. Ja.
Ja.
Und ich glaube, es ist so an sich der Normalzustand, nur wird er halt von unserem inneren Konstrukt Kommentaren halt überschrieben, dass wir ihn nicht so wahrnehmen können.
Mhm.
Und dann schaust du eben die ganzen traditionellen Wege an, die sagen, ja okay, die versuchen ja irgendwie das runterzudrehen, ne? Das innere Gequatsche durch Meditation, durch Atem. Und gibt's tausende ja. Arten von Wegen, die sagen, ja okay, wie kannst du in die Stille kommen? Und wo du das mit dem Nahtod sagst, weil ich gestern zufällig ein Buch geschrieben habe, habe ich nämlich, das unser Arbeitstitel von dem Buch war ja Lichtvolle Schwärze. Da haben wir gesagt, ah nee, viel zu esoterisch, lass gut sein, ne? Aber weil das genau dieser Punkt ist, beim Nahtod sagst du ja, oh, ich ging in einen Tunnel und am Ende war das Licht.
Mhm.
Ja, und in der Mystik sagt man, nee, das Licht ist am Anfang.
Mhm.
Weil es in dir ist. Und du bist das Licht und der formlose Raum ist schwarz, mhm, aber ist voller Licht. Und diese Energie, die du so beschreibst, die diese Leute dann ja beschreiben, totale Liebe, totale Energie, Wahnsinn, alles, ich bin voll, mhm, aber da ist nichts. Ne? Und das ist vielleicht der Raum, der aber dann kein Raum ist.
Spannend, ne?
Das habe ich gestern versucht, für unser Buch in Worte reinzubringen, ist immer schwierig.
Ist schwierig, absolut. Aber Bücher sollen ja auch zur Kommunikation anregen. Die sollen ja nicht nur konsumiert werden, sondern die sollen ja auch etwas anstoßen. Und drum, manche Dinge dürfen ja auch ein bisschen kompliziert sein, wenn sie dann in der Resonanz dafür sorgen, dass jemand sagt, Moment, da muss ich aber jetzt mal nachhaken und fragen. Und das habe ich jetzt noch nicht integrieren können.
Ja, und das ist ja spannend. Das ist ja dann, wo wir uns in Verbindung erleben. Oder auch, das hast du ja auch erwähnt, von den Menschen, die dann so eine Sehnsucht haben. Ja, und ich glaube auch, dass die Sehnsucht nach Entwicklung, und das wäre auch nochmal eine Frage an dich, wenn du ja so Menschen hast, mit denen du arbeitest, die du ja dann ermunterst zur Veränderung, zur Entfaltung, wie auch immer man es nennt, dann ist das ja oft so, weil die solche Referenzerlebnisse haben, weil du brauchst ja irgendeine Sehnsucht im Gegenüber, dass er sagt, erzähl mir mehr.
Mhm.
Auf welche Sehnsüchte triffst du denn so bei deinen Klienten?
Da gibt es ein breites Spektrum. Das hängt immer davon ab, auf welchem Entwicklungsweg sich dieser Mensch befindet. Was vielleicht zusätzlich die spannendere Frage ist, und da mache ich vielleicht mal ein Beispiel. Wir hatten mal einen Kunden, Spät-68er, also ein erfolgreicher Unternehmer, im Herzen Spät-68er, also er ist vom Hippie zum Kapitalisten mutiert im Laufe seines Lebens. Aber es war immer noch diese Sehnsucht da, eben eine Wirkung zu erzeugen, etwas zu hinterlassen. Dann hat er eben diesen Umweg dann erstmal genommen über das Materielle, ein paar Jahrzehnte lang, was ja absolut in Ordnung ist. Dann hat er die Materie integriert und dann hat er gesagt, so, und jetzt baue ich jetzt eben auch ein wertehaltiges, nachhaltiges Unternehmen auf und hat dann begonnen, eben mit seinem Führungskreis so Purpose und solche Dinge und die inneren Werte und. Und er hat es so erfolgreich gemacht, in Anführungszeichen, dass sich ein Großteil seines Führungsteams erstmal mit sich selbst beschäftigt hat, sprich Schattenarbeit, Klosteraufenthalte und. 3/4 seines Führungskreises wollte dann ein Sabbatical. Die Firma ist ganz knapp am Konkurs vorbei, weil die waren alle auf dem Selbstfindungskurs. Und das finde ich eben so die Spannung in der ganzen Geschichte. Auf der einen Seite sehen wir den Unternehmer und wirklich in Person, nicht nur das Unternehmen, sondern den Unternehmer, auch an der Stelle, wo man sagt, dein Einfluss auf die Familien, die bei dir sind, auf die Bewusstseinsentwicklung der Gesellschaft, in der du dich befindest, ist weitaus größer, als dir bewusst ist. Du musst es natürlich nicht annehmen, aber wenn du möchtest, kannst du diesen Weg gehen. Wenn es in dir liegt, zu sagen, ich möchte Wachstum und Beitrag leisten, auf dieser Ebene eben auch Leben ausdrücken in meinem Leben, dann ist das Instrument des Unternehmertums, gibt kaum ein besseres. Allerdings, du hast noch einen zweiten Auftrag und das ist ein wirtschaftlicher. Also es macht keinen Sinn, jetzt auf einen Selbstfindungskurs zu gehen, also auf den Weg zu gehen und zu sagen, wir suchen jetzt die Erleuchtung und lassen alles hinter uns. Das entspricht nicht dem Entwicklungsauftrag für die Kommune, für meine Mitarbeiter, sondern genau diese innere Balance zu finden. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen die Geschichte, die auch bei uns immer ein bisschen schwierig ist, respektive die Herausforderung ist zu sagen, wie ist der Weg Wirtschaft und Entwicklung, persönliche Entwicklung so zu vereinen, dass sie für mich selber und für die Gemeinschaft sinnvoll ist. Und dazu braucht es eben nach Lovinger eine hohe Entwicklungsstufe, auch nach Spiral Dynamics, aber auch jeden Tag natürlich die Fähigkeit, auch dann gern mal drei Ebenen zurückzugehen, wenn es die Situation erfordert. Und das macht vielleicht das Leben dann auch wirklich so reif und schön und farbenfroh zu sagen, ob ich jetzt in Singapur mit irgendwelchen Millionären am Tisch sitze oder mit dem Schreinermeister Otto aus dem Allgäu. Ich kann mich dafür entscheiden, in diesem Moment authentisch zu sein. Sowohl dort wie dort.
Ich mag das Bild, die Fähigkeit, Paradoxien zu inkludieren und die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit in sich halten zu können. Es gibt eben viele Welten, in denen wir so gleichzeitig existieren können.
Absolut, absolut, ja.
Wenn du jetzt so Menschen sagst, diese fünf Intelligenzen, das interessiert mich, wie kann man sich damit befassen, wenn man mehr über diese fünf Intelligenzen wissen will?
Ja, man kann sich natürlich schon bei uns auf der Website ein bisschen umschauen. Wir sind jetzt aber natürlich, wir sind weder ein Ausbildungsinstitut, sonst, ich glaube, also man kann natürlich sich bei uns ein bisschen informieren, aber grundsätzlich ist mein Ansatz oder unser Ansatz eher der, diese fünf Intelligenzen einfach mal anzuschauen und dann zu schauen, wo finde ich die denn überall? Und ich bin ein großer Fan von eurer Arbeit. Ich finde das total wichtig, dass es für die, ich habe es im Vorgespräch so kurz angesprochen, für die Sehnsucht des mittleren Managements, da sehe ich echt so einen Auftrag bei euch. Weil wir sehen in den Unternehmen so viele Leute, also um es ein bisschen plakativ zu machen, wir kennen Putzfrauen, die sich ihre Familienherausforderungen auflösen, weil sie Familienaufstellungen machen. Und der Vorstand von dem Laden ist 3 Stufen unterentwickelter als seine eigene Putzfrau. Und das finden wir nicht verhältnismäßig. Und im mittleren Management, da empfinden wir so eine Sehnsucht an, was gibt's denn beyond klassischer BWL, was zu uns ins Business gehört. Und da gehören natürlich die ganzen Haltungsgeschichten, die ganze Emotionsgeschichte, auch eure Emergenzgeschichte und das, was jetzt neu herauskommt, bin ich auch dann gespannt. Im Herbst ist da fertig das Buch, oder?
Ja.
Ist angedacht. Das stillt so eine Sehnsucht in den Menschen, die es für die dann manchmal einfacher macht, auch in scheiß Firmen noch weiter zu gehen.
Ja, weil es ja gilt, wenn wir, sagen wir mal, positiv gesehen sagen, oh, wir sind in tollen Krisen, spannende Spannung, ja, wir kommen in Umdeutungsprozesse, die sicherlich uns noch Jahrzehnte beschäftigen werden.
Absolut. Ja.
Mit all dem Kollateralschäden und Leiden, was auch mit entsteht. Und da sehen wir ja jetzt, ja, was eben in diesen alten Denkweisen, Nationalismen, Egoismen entsteht.
Ja.
Dann brauchst du dafür Angebote und das sehe ich auch so, Entwicklungssehnsucht. Dass wir eben nicht das Gefühl haben, wir sind falsch oder die paar Jahre noch geht sowieso nicht, sondern zu sagen, nee, ein nächster Schritt ist möglich.
Ja. Also wir sind eher so die Ansprechpartner für die einzelnen Unternehmer, die vielleicht sagen, Mensch, das resoniert und ich hätte gern an meinem Unternehmen gearbeitet und ich hätte auch im Führungskreis ein paar Leute, die den Weg gehen wollen. Und wenn die natürlich dann die Leute auch zu euren Ausbildungen schicken, dann ist ja auch viel auf der Ebene getan.
Ja. Ich mag das auch und ich habe ja eben viel mit mittlerem Management auch zu tun, weil wir viel mit Teams arbeiten. Mhm. Und natürlich haben die so dieses Dilemma, dass vielleicht von oben noch nicht, ich sag mal, ganz wenige Kulturrevolutionen kamen von oben. Also kein Papst hat gesagt, lass uns doch mal eine Uni gründen und hier ein bisschen Wissenschaft machen.
Total.
Oder ein Kapitalist, der sagt, du, dann mit der sozialen Gerechtigkeit, da müssen wir mal genauer hingucken. Ne? Wir schaffen ja Unfrieden hier, da sollten wir doch mal gucken, dass das nicht monopolymäßig immer nur bei ein paar landet. Also diese Selbstkorrekturmechanismen braucht es meist aus der Mitte.
Absolut, ja.
Und da finde ich es auch gut, Menschen zu empowern. Und das ist ja vielleicht auch der Sinn von Modellen, Unterschiedsbildung im eigenen Erleben möglich zu machen. Ja, so wie du sagst. Naja, und so sehe ich auch dein Modell mit den 5 Intelligenzen. Wenn ich da drauf schaue mit der Brille, kann ich andere Unterschiedsbildung machen und sehe andere und kann neue Perspektiven einnehmen.
Genau.
Rudolf, ich danke dir für den wunderbaren Austausch.
Ich habe mich bei dir zu bedanken. Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit dir mich auf der Ebene so ein bisschen auszutauschen. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, gerne. Oder? Sind jetzt durch viele Welten geflogen, waren sogar bei Gott. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich in diesem Podcast schon mal über Gott geredet habe.
Zumindest hast du das Buch schon mal gelesen, Gott 9.0, oder?
Ja.
Ja, irgendwann kommt man an ihm nicht vorbei.
Oder ihr, wer weiß.
Ja.
Ich danke dir, Rudolf.
Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich wünsche dir noch eine richtig tolle Woche und einen wunderbaren Sommer.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch. Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.